SWR 2 Forum.
Heute Trauer in der Pandemie. Wie sollen wir der Opfer gedenken? Am Mikrofon ist Doris Maul. Fast 80.000 Menschen sind bislang in Deutschland an Corona gestorben. Die meisten ohne Angehörige und ohne Abschied nehmen zu können. Ein einsamer Tod, wie ihn sich wohl kaum irgendjemand wünscht. Um den Pandemieopfern ihre Würde zurückzugeben und sie gemeinsam zu erinnern, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Gedenktag für die Corona-Toten ins Leben gerufen. Er wird am 18. April, also am kommenden Sonntag, stattfinden. Geplant ist zunächst ein ökumenischer Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und anschließend eine zentrale Gedenkfeier im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt, bei der Vertreter der Verfassungsorgane und einige wenige Angehörige von Covid-Opfern anwesend sein werden. Ist ein solcher Gedenktag angemessen oder brauchen wir zur Verarbeitung des Pandemiegeschehens neue Wege, neue Ansätze des Erinnerns? Darüber möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren mit Professor Dr. Emeritus Aleida Aßmann, Kulturwissenschaftlerin und Expertin in Sachen Erinnerungskultur, mit Professor Dr. Claudia Bausewein. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Palliativmedizin an der LMU München und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, hat also täglich mit Sterben und Tod zu tun und die Corona-Pandemie hat ihren Palliativalltag gravierend verändert. Und mit dem Historiker Professor Dr. Malte Thiessen. Er kennt sich richtig gut aus in der Seuchengeschichte, weiß also, wie die Menschheit über die Jahrhunderte mit Seuchen wie der Pest oder den Pocken umgegangen ist. Außerdem leitet er das Institut für westfälische Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe-Münster. Herr Professor Thiessen, erste Frage an Sie. Ein nationaler Gedenktag für die Corona-Toten jetzt, obwohl die Pandemie noch lange nicht überwunden ist. Ist das aus Ihrer Perspektive ein richtiger Schritt zur richtigen Zeit? In der Regel werden ja Gedenktage erst dann eingerichtet, wenn eine Katastrophe vorüber ist.
Ich glaube, es sind zwei Beobachtungen, die interessant sind. Zum Ersten, dass das etwas vollkommen Neues ist. Also die Gedenkwürdigkeit oder überhaupt diese öffentliche Aufmerksamkeit für eine Pandemie in diesem Ausmaße ist was vollkommen Neues. Und dass sozusagen das Bedürfnis an einem Gedenktag jetzt schon formuliert wird, zeigt erstmal schon mal an, dass wir uns damit beschäftigen müssen, tatsächlich mit den Nachwirkungen von Corona auch jetzt schon. Ich bin unsicher, ob ein Gedenktag tatsächlich die richtige Lösung ist. Eine ritualisierte Form der Erinnerung, die doch dieser Vielfalt oder auch der Widersprüchlichkeit der Pandemie immer schwer gerecht wird. Aber darüber würde ich gerne diskutieren.
Werden wir, ganz sicher, ja. Frau Professor Bausewein, als Palliativmedizinerin arbeiten Sie mit sterbenden Menschen und deren Angehörigen. Sie setzen sich also jeden Tag mit der Endlichkeit des Lebens und der Endgültigkeit des Todes auseinander. Ist ein Gedenktag Ihrer Meinung nach das geeignete Ritual, um den Tod der fast 80.000 Covid-19-Opfer zu verarbeiten?
Ich glaube, dass es eine Initiative ist, die sehr zu begrüßen ist und dass so ein Gedenktag helfen kann, diesen täglichen Todeszahlen, mit denen wir ja im Prinzip seit über einem Jahr konfrontiert sind und die für uns ein Stück weit, vermute ich mal, Normalität geworden sind, dass wir die Einzelschicksale dahinter eigentlich ja gar nicht bewusst und präsent haben. Und ich glaube, es darf nicht die einzige Aktion bleiben. Und gerade weil die Situation so neu ist, diese Pandemiesituation, die wir ja in Europa überhaupt nicht kennen bisher, ist, glaube ich, so ein nationales Gedenken für diese Menschen auch als Unterstützung und als Ritual für die Angehörigen aus meiner Sicht sehr begrüßenswert. Ich vermute mal, dass dieser Gedenktag zu einer Zeit geplant war, als alle dachten und hofften, dass wir eigentlich jetzt aus der Pandemie raus sind und nicht damit gerechnet wurde, dass da eine dritte Welle kommt. Von daher wird sich schon die Frage stellen, ist es sozusagen mittendrin der richtige Zeitpunkt. Auf der anderen Seite sind 80.000 Menschen, von denen viele ohne Pandemie ziemlich sicher nicht gestorben wären. Und ich glaube, dass es auch ein Signal an die Angehörigen ist, weil es ist ein einsames Sterben, ein teilweise auch mit traumatischen Erfahrungen verbunden. Und vielleicht kann das einen kleinen Baustein auch zu einer Form von Heilung beitragen.
Frau Professor Aßmann, Sie haben sich intensiv mit der Bedeutung von Gedächtniskulturen und kollektiven Erzählungen für die Identitätsbildung beschäftigt, für die individuelle und für die kollektive Identitätsbildung. Sogar eine ganze Kulturtheorie zum kulturellen Gedächtnis und zu Erinnerungsräumen entwickelt. An Sie die Frage, brauchen wir einen offiziellen staatlichen Gedenktag für die Corona-Toten, um sie in die kollektive Erinnerung zu integrieren?
Ja, diese Frage ist im Moment wirklich sehr aktuell. Ich würde sagen, dieser Schritt kann doch sehr vieles bewirken. Er kann nämlich das Leiden und den Schmerz der Angehörigen aus der Privatsphäre herauslösen, in der sie ja sehr isoliert sind. Also diese Erfahrung des Ausgeschlossenseins, die ja mit der Pandemie selbst verbunden ist, wiederholt sich praktisch in der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Die Betroffenen bleiben alleine in ihrer Privatsphäre. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein offizieller Akt, der in diesem Fall vor allem auch ein öffentlicher Akt ist, an dem wir alle möglichst auch zeitgleich partizipieren, das ermöglicht, dass nicht nur mehr Menschen einbezogen werden, sondern dass auch eine Form der emotionalen Anteilnahme möglich wird, dass wir teilhaben an diesem Geschehen, das uns ja alle betrifft und umfasst.
Ja, lassen Sie uns zu Beginn dieser Sendung vielleicht mal schauen, wie die gegenwärtige Situation ist. Frau Bausewein hat vorhin schon gesagt, die 80.000 Toten sind gewissermaßen, ja, so traurig das ist, aber gewissermaßen zur Normalität geworden. Und Corona-Tote in der Covid-19-Pandemie, das sind ja tatsächlich schon seit längerem vor allem Ziffern, also Zahlen. Wenn man morgens den Fernseher anschaltet, dann wird man in jeder Nachrichtenausgabe mit diesen nackten Zahlen statt mit Schicksalen konfrontiert. So und so viele Neuinfektionen, so und so viele Tote. Also völlig anonym, völlig empathielos auch. Wenn man jetzt mal sich zurückerinnert, beim Absturz der Germanwings-Maschine 2015 sind 150 Menschen ums Leben gekommen und das Land, also Deutschland, war danach gewissermaßen im emotionalen Ausnahmezustand. Frau Aßmann, wieso ist das beim Sterben von fast 80.000 Menschen durch Covid-19 so anders?
Ja, das ist extrem anders. Es passiert ja nicht auf einmal. Es passiert auch nicht in der Öffentlichkeit. Es ist kein Einschlag-Event, kein Impact-Event, der uns total erschüttert und in dem Sinne auch unausradierbar ist aus dem kollektiven Gedächtnis. Wir haben dafür auch keine Bilder. Also das Problem ist genau das, was Sie sagten. Wir müssen unser Wissen mit Vorstellungen und auch Fühlen anreichern. Wir brauchen eine konkretere, eine sinnliche Sprache, die uns die Einzelmenschen wieder zum Vorschein bringt dahinter. Die Namen, die Geschicke, die Geschichten und vielleicht braucht man dafür auch einen anderen Sprechakt und das wäre dann so etwas wie eine Ansprache. Also ich glaube, die Möglichkeiten des Wissens sind erschöpft. Wir müssen gucken, wie wir das Vorstellen und das Fühlen stärker einbeziehen.
Frau Bausewein, warum fehlen Bilder vom Sterben und vom Leiden der Corona-Opfer? Was meinen Sie?
Immer die Menschen, die an Corona versterben, sterben sehr häufig auf Intensivstationen mit der ja nicht Möglichkeit, dass Besuche möglich werden für die Angehörigen. Also dieses Sterben in Isolation oder in einem medizinischen Setting mit medizinischem Personal drumherum, aber eben ohne persönliche Kontaktpunkte. Das ist sicher die sozusagen eine Gruppe von Betroffenen. Und auf der anderen Seite die Menschen in Alten- und Pflegeheimen, die gerade im letzten Jahr verstorben sind, bevor die Impfungen durchgeführt werden konnten. Aber auch hier wieder dieses Thema des Sterben in Isolation, Abschottung und wenn Kontakt oder auch Besuche möglich waren, natürlich auch immer in dieser Sondersituation mit Schutzmaßnahmen, mit Abstandsregelungen, Hygieneregelungen und so weiter. Und das sind Bilder, ich denke, am Anfang haben uns die schon noch mehr bewegt. Wir erinnern uns alle an die Bilder auch von Italien, von Frankreich. Da war das ja sehr präsent im Februar, März, April letzten Jahres. Zum Glück gibt es nicht mehr diese dramatischen Bilder, aber selbst jetzt sind ja die Berichte über die sich abzeichnenden Engpässe auf den Intensivstationen, da haben die Menschen ja auch wenig Bild davon sozusagen. Und man stellt sich eben das Einzelschicksal, die Einzelperson wahrscheinlich überhaupt nur vor, wenn man tatsächlich jemand kennt, der betroffen ist, also eine mittelbare oder unmittelbare Nähe auch da stattfindet.
Herr Thiessen, wie erklären Sie sich diese relative Abgestumpftheit oder man könnte ja auch sagen, diesen arithmetischen Umgang mit den Covid-19-Opfern?
Also ich würde zum einen Frau Beisemann erstmal zustimmen. Ich glaube auch, es hat eine Entwicklung gegeben. Ganz am Anfang die Bilder von Italien aus Bergamo. Ich würde auch noch New York mit hinzufügen. Das sind Bilder, die sich eingebrannt haben und die, glaube ich, übrigens auch eine ganz andere Risikowahrnehmung plötzlich in der deutschen Öffentlichkeit bewirkt haben. Man kann das als Kipppunkt tatsächlich der öffentlichen Stimmung sehen, diese Bilder. Und diese Bilder sind mittlerweile nicht mehr so präsent und es ist tatsächlich eine gewisse Abstumpfung, das glaube ich auch. Aber ich glaube, es hat einen Wandel stattgefunden. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, das vor Augen zu halten, weil das natürlich etwas mit Gewöhnung zu tun hat. Dieses arithmetische Herangehensweise sind, glaube ich, zwei Erklärungen, die man dafür haben kann. Das eine ist, dass Zahlen natürlich ein wunderbares Instrument sind, unbekannte Bedrohungen zu rationalisieren. Obwohl wir eigentlich alle wissen und auch alle Experten von Anfang an sagen, dass diese Zahlen eine begrenzte Aussagekraft haben, weil es ganz unterschiedliche Messverfahren gibt, gerade dann im internationalen Vergleich, klammern wir uns quasi an die Zahlen, weil wir damit Entwicklungen abschätzen können, weil wir das Unsichtbare, die unsichtbare Bedrohung quasi greifbar machen wollen. Und das erklärt diese Zahlenlust, die tatsächlich festzustellen ist. Und ein zweiter Grund ist, dass diese Zahlen, das ist auch schon im 19. Jahrhundert so, die Statistik ist ein Argument in der politischen Auseinandersetzung. Die niedrige Erkrankungszahl oder hohe Infektionszahl, die stellt dem Sozialstaat ein gutes oder ein schlechtes Zeugnis aus. Und deshalb kommt es auch zu diesen Rankings, die so populär sind. Wo steht Deutschland gerade im Wettrennen um die niedrige Erkrankungszahlen? Das klingt zynisch, aber es ist tatsächlich eine Erklärung, warum dieses arithmetische Herangehen an dieses Grauen tatsächlich so verbreitet ist.
Frau Professor Bausewein, in Ihrer Klinik selbst gibt es, soviel ich weiß, keine Covid-Patienten und Patientinnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen Kollegen und Kolleginnen bei, die auf den Corona-Stationen arbeiten. Und das ist ja schwer genug, wenn man sich die wenigen Bilder, die wir haben, vor Augen führt. Nämlich dann, wenn dann doch mal berichtet wird über die Covid-Kranken auf den Intensivstationen, dann sieht man da halt die Menschen, die auf dem Bauch liegen, die von anderen Menschen in Schutzanzügen versorgt werden. Berührungen, die ja so wichtig sind für ein Sterben, denn sind nicht erlaubt. Das ist kein Sterben, wie wir es uns wünschen, haben Sie in einem Fokus-Interview gesagt.
Richtig. Ich glaube, dass wir von Seiten der Hospiz- und Palliativversorgung in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja sehr stark darauf hingearbeitet haben, dass diese Themen Sterben und Tod ein Stück weit enttabuisiert werden, dass wir Formen finden für einen würdevollen Umgang, dass eben die Visiten nicht mehr vorbeigehen an sterbenden Menschen oder sterbende Menschen in Einzelzimmer abgeschoben werden. Und ich glaube, da hat sich viel entwickelt in den letzten Jahren und das wird jetzt natürlich ein Stück weit konterkariert durch diese Pandemiesituation, dass all das, was wir wissen, was sterbenden Menschen wichtig ist, Nähe, auch körperliche Nähe, dass jemand dabei sein kann, die Hand halten kann, vielleicht mal den Arm streichen kann, dass das eben gerade nicht möglich ist oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich ist. Und das ist einerseits eine Herausforderung, die auch wir in der Palliativversorgung haben, wenn wir Kolleginnen und Kollegen versuchen, vor Ort zu unterstützen. Oder es gibt in Deutschland auch einige Palliativmedizinerinnen und gerade auch im ambulanten Bereich, die sehr viel Kontakt auch selber haben oder hatten zu Covid-erkrankten Menschen. Und auf der anderen Seite sind natürlich Fragen auch medizinischer Natur. Also eine Covid-Erkrankung im Wenn Menschen sterben, kann durchaus zu stärkeren Belastungen, zu Atemnot, zu Unruhezuständen, zu anderen Beschwerden führen. Und auch hier ist der Versuch von unserer Seite, die Kolleginnen und Kollegen vor Ort eben mit Erfahrung, mit Know-how, mit Wissen zu unterstützen, wie sie eine Atemnot gut kontrollieren können, was sie gegen Unruhe geben können, weil, so wie Sie schon gesagt haben, eben auf den Palliativstationen in der Regel, es gibt wenige Ausnahmen, aber in der Regel keine Covid-Erkrankten liegen.
Frau Aßmann, was macht das mit der Gesellschaft und der kollektiven Erinnerung an die Pandemie, dass wir schon mal in the first place so wenig Bilder vom Sterben haben?
Diese Bilder, die wir jetzt vom Sterben haben, sind Bilder, die uns ja eigentlich im Innersten angehen und auch verstören. Es sind ja Bilder unserer Verletzlichkeit, unserer Ausgeliefertheit. Dieses unsichtbare Virus kann uns alle treffen und das zielt auf alle ab. Gemeinsame Betroffenheit, aber gleichzeitig diese Bilder, die wir auch von uns irgendwo weisen wollen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, so etwas zu finden wie einen Rahmen, in dem man das neu ansprechen kann oder in dem man das bearbeiten kann. Ich sehe darin so etwas wie eine Wunde, auch die Gesellschaft trifft, ein Riss sozusagen im sozialen Gewebe, so viele Tote, 80.000 reißen da ein Loch und da gibt es einfach die Notwendigkeit, das therapeutisch zu bearbeiten. Und die Kultur ist ja letztlich auch eine Ressource dafür. Und auch die Erinnerung, obwohl die Erinnerung sich ja meist an positive Botschaften anhängt oder solche befördert, es ist eben in diesem Fall wieder mal eine Ausnahmesituation, ein neues kulturelles Muster, dass wir für diese grundsätzliche Verletzlichkeit des Menschen eine Form finden, um dafür einen würdigen kulturellen Rahmen zu finden. Und deshalb, glaube ich, ist das Erinnern hier eine ganz wichtige Chance oder Möglichkeit, genau so einen Rahmen aufzubauen.
Was Sie gerade ansprechen, ich glaube, dass durch die Pandemie auch Sterben und Tod eine neue Unmittelbarkeit bekommen haben. In der Regel ist es ja so, dass entweder ältere Menschen sterben oder Menschen an Krebserkrankungen oder anderen chronischen Erkrankungen sterben. Und jetzt haben wir eine Situation durch die Pandemie, wo es buchstäblich jeden ereilen kann, auch gesunde Menschen, auch sportliche und fitte Menschen. Es gibt eine andere Unmittelbarkeit und wir haben aber ja grundsätzlich, denke ich, in unserer Gesellschaft schon so auch unsere Schwierigkeiten mit Sterben und Tod tatsächlich umzugehen. Es wird weiter tabuisiert oder sozusagen findet eher im Fernsehen statt, als dass da eine persönliche Auseinandersetzung stattfindet. Und ich hatte am Anfang so das Gefühl, diese Unmittelbarkeit hat durchaus was bei den Menschen ausgelöst. Auch diese Frage, wie betreffen uns eben Fragen von Sterben und Tod, dass aber jetzt eben durch die neue Normalität, die sich eingestellt hat, durch Themen wie Corona-Verleugner, Impfverleugner, überhaupt Strategien, wie gehen wir damit um, diese Chance auch gesellschaftlich uns damit auseinanderzusetzen, die ich letztes Jahr ein Stück weit auch wahrgenommen habe, dass die genutzt wurde, die ist aus meiner Sicht wieder in den Hintergrund getreten und die Zahlen wiederum erlauben es uns, das wieder erneut auf andere Art und Weise zu tabuisieren.
Ich möchte nicht das aus dem Blick verlieren, was die Frau Professor Bausewein gesagt hat, dass sie den Eindruck hat, dass diese Möglichkeit, diese Chance, eine neue Unmittelbarkeit des Todes zu erfahren, ein bisschen verspielt wurde. Aber vorher möchte ich nochmal die Chance nutzen, zurückzublicken mit dem Seuchenhistoriker sozusagen, mit dem Historiker und Seuchenhistoriker Malte Thiessen. Wie war denn das in der Vergangenheit, dieser Umgang mit den Seuchenopfern über die Jahrhunderte? Hatte jede Seuche ihre eigene Opferbehandlung, also Pest anders als Pocken, Pocken anders als HIV oder Ebola? Oder sind da ganz herausragende Gemeinsamkeiten, die man feststellen kann?
Ich glaube, insgesamt kann man erstmal feststellen, es gibt auch natürlich früher schon immer Formen des Erinnerns und des Rückblickens auf große Züge, insbesondere zum Beispiel auf die Pest oder auf die Cholera. Da sind so einige Bilder überliefert, die uns allen, glaube ich, im Gedächtnis stehen. Der Gevatter Tod, der sozusagen durch eine Gesellschaft rast und Leichen zurücklässt. Es gibt auch Denkmäler für Pestopfer oder für Choleraopfer in vielen Städten. Aber insgesamt ist tatsächlich der Umgang relativ pragmatisch. Und es hat damit zu tun, dass Opfer von Pandemien und Epidemien einfach alltäglich sind. Und zwar lange Zeit, und zwar bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Und diese Alltäglichkeit, die haben wir verloren im 20. und 21. Jahrhundert. Gott sei Dank, muss man natürlich sagen, dank Impfprogramme, dank Antibiotika. Und deshalb ist, glaube ich, die Aufmerksamkeit heute tatsächlich eine andere, eine ganz andere als noch im 19. Jahrhundert, wo das Sterben an den Seuchen einfach dazugehörte als Alltagserfahrung.
Frau Aßmann, wie nehmen Sie das denn wahr? Würden Sie Frau Bausewein zustimmen, dass die Chance, diese neue Unmittelbarkeit des Todes tatsächlich auch zu erfahren, gewissermaßen verloren gegangen ist? Also in den letzten Monaten jetzt?
Also ich finde diesen Gedanken außerordentlich wichtig und es ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Beschreibung. Das gehört ja zusammen, genau zusammen zu dieser Ambivalenz. Wir sind sehr ambivalente Wesen als Menschen. Wenn wir erkannt haben und auch mal wirklich tiefer erkannt haben, dass diese Verletzlichkeit uns alle trifft, wie auch immer die sozialen Unterschiede noch sein mögen, dann ist das eine sehr verstörende und sehr, sehr entscheidende Erfahrung. Und dieser Erfahrung möchten wir uns vielleicht nicht öffnen. Das heißt, wir haben gleich wieder Möglichkeiten, diese Pforten zu verschließen. Und das ist die andere Seite des Erinnerns, das ist das Verdrängen. Man kann das verdrängen und man kann alle möglichen Praktiken eben der Leugnung und der Selbstbehauptung dagegen aufbieten. Und die Frage ist nun nicht, ist das Erinnern an sich gut oder schlecht und wie sieht es aus? Wir wissen ja noch gar nicht, wie es aussehen kann. Wir sind in dieser absolut offenen Situation und haben nur diese Möglichkeit, uns eben mit dieser kulturellen Dimension und dem, was das Erinnern uns ermöglichen könnte, jetzt zu beschäftigen. Und natürlich müssen wir es daraufhin prüfen, was es kann und was es nicht kann beziehungsweise auch nicht tun soll.
Sie hören das SWR2-Forum heute zum Thema Trauer in der Pandemie. Wie Wie sollen wir der Opfer gedenken? Mit der Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann, der Palliativmedizinerin Claudia Bausewein und dem Historiker Malte Thiessen. Herr Thiessen.
Ich finde die Idee, einen Gedenktag zum Beispiel zu schaffen, der einen Gesprächsanlass, einen Anlass zur Auseinandersetzung schafft, ist tatsächlich ganz wunderbar. Und in der Tat ist auch die Repräsentation, die öffentliche Repräsentation, die damit einhergeht, nämlich das Gefühl, ihr werdet gesehen mit eurem Schicksal, ihr seid nicht allein. Das ist natürlich etwas, was therapeutisch und auch als Gesprächsanlass unheimlich wichtig ist. Wo ich ein Problem mit habe oder wo ich Gefahren sehe, ist das, was Frau Aßmann eben angesprochen hat. Erinnerung ist immer Sinnstiftung. Und Erinnerung tendiert dazu, in positiven Geschichten überführt zu werden. Die Erinnerung an den Luftkrieg, ans Kriegsende, durchaus schlimme Ereignisse, die lösen sich alle in ein Happy End auf. Und die Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir in einem Gedenken oder einer Erinnerungskultur sozusagen an die Corona-Pandemie, dass wir zu schnell dann in sinnstiftende Formeln uns verlieren und die Widersprüchlichkeit und die Probleme und die Ambivalenzen nicht im Blick behalten. Vielleicht nur ein Stichwort dazu. Wir haben eben jetzt darüber gesprochen, dass die Seuche sozusagen alle gleich betrifft. Das ist ja de facto nicht der Fall. Und das ist ein Problem im Umgang mit Seuchen, dass es diesen Topos gibt, die Seuche ist der große Gleichmacher. Und wir erleben ja im Gegenteil extreme soziale Ungleichheit, sowohl im Leben als auch im Sterben. Und zum Beispiel ein Gedenken zu erschaffen, dass die Ambivalenzen, die Multiperspektivität, die Vielfalt und die vielfältigen Probleme sichtbar macht, ich glaube, das wäre eine Chance und auch sehr auch wichtig, um tatsächlich ganz unterschiedlichen Erfahrungen dann gerecht zu werden.
Und da finde ich doch erstmal wichtig, dass Riten so etwas sind, die haben bei uns einen sehr schlechten Ruf, aber so etwas, worauf wir angewiesen sind. Das ist auch eine anthropologische Grundlage und es gibt keine Kultur ohne Riten. Und wenn wir über Kultur nachdenken, fällt uns auch auf, dass dort immer die Bedeutung des Todes ganz zentral ist. Ganz viele Kulturen sind aus der Erfahrung der Bedeutung des Todes entstanden. Ich erinnere mich noch an einen Vortrag von Herrn Gadamer in Heidelberg über Kultur und der fing an mit dem Satz, wie lange oder seit wann haben wir Gräber? Also auch Altägypten, alles entsteht aus dem Bedürfnis, diese Toten zu erinnern, den Tod ernst zu nehmen und eine symbolische Sinnwelt aufzubauen. Natürlich sind das nicht die Modelle, die wir jetzt übernehmen, aber dass der Tod eine große Rolle spielt und bisher in unserer Gesellschaft oder Kultur das nicht getan hat und wir ihm einen neuen Platz einräumen, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Herausforderung, die mit dieser Pandemieerfahrung verbunden ist.
Sehr wichtig, in der Tat. Eine Herausforderung, der zu begegnen, natürlich im Moment auch nicht wirklich einfach ist. Denn das Trauern in der Pandemie ist ähnlich schwierig und unerfreulich wie das Sterben. Also da werden Menschen in Hygienesäcke gepackt. Die Angehörigen können sie häufig nicht mehr sehen, geschweige denn berühren. Und die Begräbnisvorschriften sind auch zum Teil so rigide, dass, also ich glaube, nur 2 Menschen dürfen mit auf den Friedhof. Das macht das Gedenken an den Tod nicht einfacher, da wo eben diese wichtigen eingeführten Riten und Rituale, die Sie gerade erwähnt haben, Frau Aßmann, nicht gelebt werden können.
Richtig, sie können jetzt gerade nicht gelebt werden und deswegen erfahren wir ihren unglaublichen Wert. Wir merken, dass Trauern nicht geht ohne ein soziales Netz und auch nicht ohne einen kulturellen Rahmen. Also immerhin können wir jetzt einen Akt der Trauer darüber veranstalten, dass wir darüber trauern, dass das nicht möglich ist und dass genau diese Empathie für die Angehörigen und Betroffenen das bedeutet. Wir verstehen eure Trauer, wir verstehen auch den Ausnahmezustand dieser Trauer und was euch alles damit auch verwehrt wird. Das muss betont werden.
Also ich glaube, es braucht Rituale auf ganz unterschiedlichen Ebenen, so wie Frau Aßmann auch sagt, auch im persönlichen Bereich. Und da wird sicher auch die Herausforderung sein, was gibt es da für Unterstützungsangebote. Aber ich glaube auch, dass eben sozusagen, es ist ja ein Stück weit auch ein Ausdruck von Solidarität, das auch tatsächlich in diesem öffentlichen Raum zu machen, auf nationaler Ebene zu machen, sich ein Stück weit auch solidarisch zu erklären mit den Menschen, die eben noch stärker durch die Pandemie betroffen worden sind als andere. Und vielleicht kann auch so ein Gedenktag am Sonntag wirklich nochmal dazu aufrufen, wo habe ich jemand in meinem Umfeld, in meiner Umgebung, dem ich ein gutes Wort schenke, wo sozusagen auch wenn der Tod des Corona-Erkrankten vielleicht schon einige Monate zurückliegt, die Trauer wird noch sehr, sehr präsent und aktiv sein. In der Regel sind es die ersten 6 bis 8 Wochen, wo alle ganz empathisch sind und sich kümmern. Und dann kommt so eine Zeit, wo man denkt, na, jetzt ist eigentlich genug getrauert. Und die Trauernden aber merken, dass es für sie überhaupt keinen Zeitrahmen gibt. Das kann viel länger dauern, da ist vielleicht sogar ein Jahr eine relativ normale Zeit.
Ich glaube auch die Ritualisierung, das haben ja Frau Aßmann, Frau Bausewein deutlich gemacht, das ist unheimlich wichtig als Stütze, als Struktur für den auch für den privaten, für den familiären Umgang mit Trauer. Und auch die Wiederholung, die Chance der Wiederholung, die ja auch in dem Gedenktag liegt, was jetzt Frau Bausewein eben angesprochen hat, das ist, glaube ich, auch ein großes Potenzial. Also deshalb würde ich auch gar nicht jetzt prinzipiell gegen einen Gedenktag reden. Ich glaube, mir scheint es wichtig zu sein, dass wir möglichst früh anfangen, die Deutung offen zu halten. Weil alles das, was wir von Erinnerungskultur und Gedenken wissen, ist eben eine schnelle, nicht nur Ritualisierung, sondern eben ein Aufgehen in Formeln und ein Ereignis, was so unmenschlich in vielfältiger Art zuschlägt wie Corona, ist, glaube ich, wichtig, in dieser Vielfalt, in diesem vielfachen Schmerz, in dieser Unterschiedlichkeit auch sozusagen wachgehalten zu werden. Und dafür hat der Gedenktag ein Potenzial und da haben Sie vollkommen recht, Frau Maul, wir wissen ja noch gar nicht, wie es aussieht. Hören wir ganz genau hin am Sonntag. Aber ich glaube sozusagen, frühzeitig davor zu warnen, dass wir nicht uns das zu einfach machen und den sinnstiftenden Formeln sozusagen dieses Ereignis aufgehen lassen, das ist, glaube ich, wichtig, um genau diese Chancen dann wachzuhalten. Einen neuen Umgang mit dem Tod. Und das ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, umso wichtiger, weil Gesundheit sozusagen eines der letzten Erfolgsgeschichten der Moderne ist, was heute noch übergeblieben ist. Also alle anderen Fortschrittsgeschichten, Ende des Wachstums und so, haben wir alle mittlerweile verinnerlicht. Aber die eine Hoffnung ist noch, dass wir sozusagen immer gesünderes, immer besseres Leben haben und dass wir damit auch umgehen müssen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Impuls, der auch von diesem Gedenktag ausgehen kann.
Ja, ich bin da auch völlig offen. Also ich bin da überhaupt nicht auf den Gedenktag festgelegt, sondern wir wollen ja gemeinsam darüber sprechen, wie erinnern aussehen könnte, wie neues Erinnern aussehen könnte. Und im Prinzip haben wir diese Thematik ja jetzt auch schon immer berührt und umkreist. Frau Aßmann, in Ihrem Buch zu den Erinnerungsräumen schreiben Sie unter anderem, relevant für das Erinnern seien die Bezüge und Spannungen von persönlichen Erfahrungen und offiziellem Gedächtnis. Was heißt das denn konkret bezogen auf die Covid-19-Pandemie, damit wir uns diesem Erinnern, diesem Gedächtnis, wie das aussehen kann, wie wir das schaffen können, mal ein bisschen weiter annähern?
Ja, also das Zusammenspiel von beidem im offiziellen Rahmen auf der einen Seite und dem sozialen Akten in der Gesellschaft auf der anderen Seite ist sehr, sehr wichtig. Denn wenn das Handeln in der Gesellschaft zwischenmenschlich, regional, an den verschiedenen Orten, wenn das wegfällt, man kann das nicht dem Staat überlassen, dass der etwas tut, sondern man kann den Staat benutzen, damit er einen Rahmen schafft, damit das, was auf vielen, vielen Ebenen in der Gesellschaft stattfindet, dass das eine Form und einen Zusammenhalt bekommt. Und da geht es dann auch wirklich nicht um Sinngebung. Das kann ein Trauerritual überhaupt nicht leisten, das außerhalb einer Kirche stattfindet, sondern es geht um die Stärkung des Gemeinsinns, also eine andere Art von Sinn. Und ich fand sehr schön die Beispiele, wie eben Zeichen der Solidarität dann auch dieses soziale Netz wieder stärken können, was so eingerissen ist und natürlich auch durch Spaltungen im Moment bedroht ist. Also diese Stärkung der Solidarität und des Gemeinsinns und die Entwicklung auch, und das ist wieder wichtig für die lokale Ebene, neuer Praktiken. Erinnern ist ja nie abgeschlossen. Es werden immer wieder neue Praktiken erfunden und ohne diese neuen Praktiken würde dieser Rahmen auch leer bleiben.
Erinnern ist nie abgeschlossen, haben Sie jetzt als Stichwort geliefert und quasi als Vorlage vielleicht den Historiker zu fragen, wann hat das bewusste Gedenken als Gesellschaft, also ein reflektiertes Opfergedenken abseits der Heldenverehrung, wie sie ja im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts verbreitet war, eigentlich eingesetzt? Herr Thiessen.
Gedenken, überhaupt die Entwicklung einer Gedenkkultur und Erinnerungskultur, das ist vorhin schon schön auf den Punkt gebracht worden, hat natürlich erst einmal etwas mit Tod und Krisen vor allen Dingen zu tun. Ich glaube, was interessant ist tatsächlich in unserem Falle, dass wir es mit einer Seuche hier zu tun haben, weil das etwas vollkommen Neues ist. Die Seuchen früherer Zeiten und auch noch im 20. Jahrhundert haben die Deutschen eigentlich relativ kalt gelassen. Das ist bei der spanischen Grippe angefangen, aber auch noch bei der Hongkong- und bei der asiatischen Grippe, die zehntausende Opfer in den 70er Jahren fordern. Da gibt es keine Erinnerung, keine Gedenkkultur, geschweige denn einen Gedenktag. Und das ist, glaube ich, tatsächlich interessant für die heutige Entwicklung, die zeigt, wir stehen hier vor etwas Neuem und das ist auch eine große Chance, mit der Unmittelbarkeit des Todes sozusagen neu umzugehen.
Naja, Sie haben es ja schon angesprochen, hat diesen beschämende Ereignisse, die hat man lieber vergessen und man hat sich auf das fokussiert und konzentriert, was das Kollektiv dann sozusagen auf einen Sockel stellt, was einen größer macht, heroisiert und das positive Selbstbild stärkt. Und bei Kriegen, wenn man die verloren hat, dann konnte man immerhin die Opfer ehren, wie es hieß, und ihnen nachrufen, ihr seid nicht umsonst gestorben. Also das ist ja auch bis heute noch, so ist der Volksbund Deutsche Kriegsgräber entstanden. Also die Nachsorge auch nach den Kriegen, aber immer mit einer Botschaft verbunden. Was wir jetzt erleben, und da komme ich nochmal auf diese wichtige Beobachtung von Frau Bauswein zurück, es ist eigentlich eine neue Unmittelbarkeit gegenüber dem Tod. Und das ist eben auch eine enorme Herausforderung, die jetzt nicht in diese alten Kategorien des Verdrängens und der beschämenden Ereignisse, die man lieber herausfiltert, zu bringen, sondern dem wirklich sich zuzuwenden. Und damit das geschehen kann, da gibt es durchaus auch Möglichkeiten und Modelle. Also ein kollektives Gedächtnis könnte zum Beispiel entstehen, einfach durch Zeichen. Wir haben ja Kerzen, Blumen und Namen da vor Augen. Aber es ist auch immer wichtig, dass man eine Zäsur setzt, dass man die Kontinuität erstmal unterbricht, eine Pause setzt und innehält, dass man in manchen Ländern gibt es diese 2 Minuten Stillstand, Unterbrechung, man könnte Glocken läuten, man kann eben auch andere Formen entwickeln. Wichtig, entscheidend ist immer, dass es darum geht, diese Solidarität zu bekunden. Und der Sinn jetzt, der praktische Sinn einer solchen Aktion, den sehe ich auch darin, denen ein Zeichen entgegenzusetzen, die diese Realität ja gar nicht wahrhaben wollen. Also insofern ist das tatsächlich auf nationaler Ebene auch gut angesiedelt und findet von dort seinen Nachdruck und wird dann lokal von den verschiedenen Kommunen und Städten und Einzelpersonen gestützt.
Frau Bausewein, warum ist es aus Ihrer Perspektive wichtig, dass die Corona-Toten Eingang in die kollektive Erinnerung finden?
Ich glaube, dass es auch für uns eben wichtig ist, dass wir auf nationaler Ebene genauso wie auf persönlicher Ebene realisieren, wir sind verwundbarer. Das Leben ist nicht so kontrollierbar, wie wir uns das immer einbilden. Und das ist ja das Thema, Kontrolle im Leben zu haben, ist aus meiner Sicht ein ganz zentrales, gerade wenn es zum Lebensende hingeht, wo die Frage des Kontrollverlustes für viele Menschen eine ganz extrem große Herausforderung ist. Also sich tatsächlich ein Stück weit auch, vorhin wurde schon gesagt, diese Verletzlichkeit im Leben und die Verletzlichkeit, die wir letztlich auch als großes Kollektiv haben, und das geht ja weit über Landesgrenzen hinaus, vielleicht sollte es uns auch ein Stück weit wieder lehren, was eigentlich wesentlich im Leben ist, und zwar nicht nur für jeden Einzelnen, sondern worauf fokussieren wir uns eigentlich auch als Gesellschaft? Wo ist auch diese wieder Frage der Solidarität, des Miteinanders? Ich bin doch ganz überrascht, dass Menschen es jetzt viel wichtiger finden, irgendwohin in Urlaub zu fliegen und zu planen, als eigentlich zu sagen, Mensch, wir leben immer noch in einer sehr schwierigen Situation und es gibt Menschen, die wahnsinnig betroffen sind und leiden, aber es gibt auch Leute, die sagen, mein eigenes Leben ist mir so viel wichtiger und es ist wichtiger, in Mallorca zu sitzen. Und ich glaube, dass das für uns als Land uns auch nochmal die Frage nach den Grundwerten eigentlich auch aufwirft. Was ist wichtig für uns im Leben? Wohin stecken wir denn eigentlich unsere Ressourcen und Energien? Und zwar nicht nur finanzieller Art, sondern auch in der Aufmerksamkeit unseres Lebens oder wie wir mit der Zeit umgehen, die wir haben.
Ich möchte nochmal bei der Frage bleiben, was passiert, wenn das nicht passiert mit der Erinnerung? Sprich, also welche Folgen hat es für eine Gesellschaft, für ein Kollektiv, wenn verdrängt wird, anstatt eine Erinnerungskultur aufzubauen?
Ja, also eine Erinnerungskultur aufbauen, da kommt es darauf an, was für eine. Denn Erinnerungskulturen können durchaus dazu benutzt werden, auch um kollektiv zu verdrängen. Das ist klar. Und deswegen muss man immer wissen, dass Gedächtnis 2 Operationen hat, nämlich erinnern und vergessen. Und manchmal ist auch die Form der Erinnerung eine Möglichkeit, etwas anderes auszuschließen oder zu überdecken. Und so wie wir eingangs davon gesprochen haben, dass diese arithmetische Sprache ja sehr vieles verdeckt und uns so eine Sicherheit des Managements und der Kontrolle suggeriert, so sind wir aber jetzt eigentlich an einem Punkt, wo wir genau das Gegenteil entdecken und sagen, diese Erfahrung dürfen wir jetzt auch nicht verlieren und verspielen. Die dürfen wir uns auch nicht wieder wegnehmen lassen, sondern da muss eine neue Orientierung auch her. Und da kann die Erinnerung durchaus mitwirken. Das heißt, es geht immer um die Form, worauf konzentrieren wir uns. Es war auch schon die Rede von der postheroischen Gesellschaft, in der Sinngebung ganz neue Dimensionen bekommt, nämlich eher auch therapeutische Formen sozusagen auf die Gesellschaft einzuwirken, die als solche auch verwundet ist. Also Erinnerung kann sehr viel mehr als nur den Stolz des Kollektivs herausstreichen. Und ich denke da auch an den Monat November zum Beispiel in unserem Kalender. Da haben wir 2 Feiertage, die mit dem Tod ganz eng verbunden sind. Den Volkstrauertag und dann eine Woche später kommt der Totensonntag. Und dieser Totensonntag, der interessiert mich im Moment sehr, denn das ist bisher ein Termin, der eigentlich vollkommen übergangen wird. Der gilt nur für die wenigen Betroffenen jeweils in einer Gemeinde, die in dieser Kirche dann nochmal aufgerufen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir so etwas wie einen Totensonntag nun außerhalb der kirchlichen Gemeinde, innerhalb der Nation uns vorstellen, wo diese Erinnerungen ernst genommen werden, geteilt werden, eine Grundlage der Solidarität gemacht werden und dadurch eben auch nicht gleich wieder dem Vergessen anheimgegeben werden. Denn dieser Wunsch, rauszukommen aus dieser schrecklichen Situation der Pandemie, ist ja auch verständlich. Man hat ein Bedürfnis nach Normalität. Aber dieses Bedürfnis nach Normalität darf nicht dazu führen, dass wir genau diese Erfahrungen, die wir gerade machen, dann auch wieder vergessen.
Aber wäre das nicht dieses Modell von oben verordnet, wenn es einen solchen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, bedeutet das im Prinzip diesen Gedenktag für die Corona-Toten dann sozusagen langfristig zu einem Toten-Gedenken-Sonntag zu machen?
So habe ich es nicht gemeint. Mhm. Ich wollte damit zeigen, dass der Volkstrauertag genauso ein von oben verordnetes Gedenken ist. Kommt ja aus dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und den Toten eines Krieges, das entspricht praktisch einem Fahneneid. Ja? Und dieses Gedenken, über das wir jetzt reden, ist genau das Gegenteil von einem Fahneneid. Es kommt aus den Familien, es kommt aus den Nachbarschaften, es kommt aus den persönlichen Bezügen. Und es geht darum, den Gemeinsinn in dieser Gesellschaft, in diesen lokalen Bezügen zu stärken. Und wenn der Staat da überhaupt eine Rolle spielt, dann nur, weil er dem einen Rahmen bietet und ein Angebot formuliert. Und wie das Angebot lokal umgesetzt wird, da gibt es ja jede Freiheit und da gibt es ja auch schon viele Künstler, die sich da einschalten und das mitgestalten. Also da sind wir ja doch in einem sehr offenen Prozess.
Ich glaube, das ist, Entschuldigung, Frau Bausewein, Sie wollten zuerst.
Mhm,
Frau
Bausewein. Ja, nochmal ein anderer Aspekt. Für mich hat Erinnerung auch den Wert oder trägt zur Verarbeitung bei. Und wenn ich eine Situation oder auch jetzt in diesem Fall eben den Tod von Menschen und die Trauer nicht verarbeite, dann wird sich das natürlich ein Stück weit im Leben der Einzelnen unter Umständen auch weiter traumatisch oder negativ auswirken. Und ich glaube, dass eben Erinnern ein Stück weit auch helfen kann, eben nicht zu verdrängen, sondern zu verarbeiten. Und letztlich ist ja auch das Gedenken und die Trauer hat den Auftrag, sozusagen das Vergangene neu zu integrieren in das Leben und in eine wieder auch neue Normalität hineinzuwachsen. Und das ist natürlich ein Prozess. Das ist nicht mit einem Tag oder mit einer Veranstaltung abgetan. Aber es ist sozusagen, glaube ich, dass so ein Prozess auch immer wieder Ankerpunkte braucht. Und dann kann zum Beispiel so ein nationales Gedenken, kann so ein Ankerpunkt sein, auch zu helfen, dass eben ein Stück weit Verarbeitung, ich hatte jetzt fast das Wort Heilung auf der Zunge, aber das ist wahrscheinlich zu viel, aber zumindest Verarbeitung auch stattfinden kann.
Ich finde, das sind zwei Punkte. Also das eine ist das Vergessen. Um das Vergessen mache ich mich überhaupt keine Sorgen. Es gibt von Elvis einen wunderschönen Song, I Forgot to Remember to Forget. Das heißt, der Versuch, etwas zu verdrängen, zu vergessen, ist natürlich immer unmittelbar daran geknüpft, dass man etwas wachhält. Und die Präsenz von Corona, auch dank vieler Überlieferungen und Fotos und Berichte, ist, glaube ich, so allgegenwärtig. Die Sorge müssen wir uns erstmal nicht machen. Aber können wir vielleicht nochmal drüber diskutieren. Das andere, finde ich, ist mit dem nationalen Gedenken. Ich würde da Frau Aßmann gerne anknüpfen, den wichtigen Punkt, den sie eben gesagt hat, dass man sozusagen jenseits des nationalen Gedenkens, das kann ein Rahmen sein, eben sozusagen in die Region oder eben lokal vor Ort gucken muss, Gedenkpraktiken und Anlässe zu schaffen. Weil man nur so tatsächlich Erinnerungen, Gedenken zu einem gesellschaftlichen Prozess macht und damit auch zu einem persönlichen Prozess machen kann. Wir denken oft immer in sehr großen Kategorien. Es gibt das kollektive oder das kulturelle Gedächtnis, das ist die Nation, und dann das kommunikative Gedächtnis, das ist also dann die Familie oder der Einzelne. Und ich habe mal das kommunale Gedächtnis sozusagen nochmal dazwischen gefügt, um ein K-Wort zu haben. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sozusagen eine mittlere Instanz, auf der Gedenken sozusagen nochmal ganz anders gesellschaftlich verortet ist. Eben nicht beim Bundespräsidenten, so wichtig das ist, sondern eben wirklich vor Ort in der Gesellschaft und damit auch Aushandlungssache, damit möglichst viele dran teilhaben und dann eben auch, wie Frau Bausewein gesagt hat, vielleicht nicht Heilung, aber doch tatsächlich eben eine aktive Auseinandersetzung damit und damit auch eine gemeinsame Bewältigung, ist vielleicht auch das schlechte Wort, ja. Also sich damit auseinandersetzen können.
Ja, tatsächlich gibt es ja diese regionalen und digitalen Initiativen auch schon divers, also zum Beispiel diese Initiative des Berliner Tagesspiegels, der mehrere Seiten im Netz hat, auf denen er eben Bilder und und Lebensgeschichten der Corona-Toten abbildet. Es gibt künstlerische Initiativen, wie Frau Aßmann sagte. Es gibt diese Hashtags Corona-Tote sichtbar machen oder mehr als eine Zahl. Für mich stellt sich die Frage der Gewichtung. Also beziehungsweise, wenn wir über die Notwendigkeit, die Sinnhaftigkeit eines Gedenktages für die Corona-Toten diskutieren, brauchen wir diese nationale Initiative neben diesen regionalen Initiativen? Bedarf es einer solchen staatlichen Handlung, um eine angemessene Erinnerung an die Corona-Toten und auch eine Erinnerungskultur zu kreieren?
Die Frage ist ja für mich, auf welcher Ebene soll sich diese Gruppe sozusagen als ein Wir konstituieren, dass sie sich konstituiert als kleines Wir in den Familien und in Nachbarschaften und Freundeskreisen. Lokal ist eine Sache, auch die Städte haben ja auch so etwas wie ein gemeinsames Wir und die Regionen und natürlich oberhalb der Nation gibt es Europa, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Da hängen wir ja mittendrin in diesem Netz der europäischen Staaten und haben über die Grenzen, die gemeinsamen Grenzen, ja ganz intensive Kontaktzonen, über die ja auch die Corona-Schwerstkranken hin und her reisen. Also das ist doch ein Zusammenhang. Aber dass die Nation hier eine besondere Rolle spielen kann, glaube ich schon, weil sie wirklich, ich nehme mal einen Begriff von Herfried Münkler auf, so etwas wie ein Solidaritätsgenerator ist. Also dieses kollektive Wir der Nation ist zwar in der deutschen Geschichte furchtbar missbraucht worden und dennoch würde ich denken, dass man hier innerhalb einer Zivilgesellschaft und innerhalb der EU, in der die deutsche Nation jetzt auch Teil ist, doch mit diesem Wir ganz anders umgehen kann, nämlich als einem Rückhalt für das, was in der Gesellschaft gerade passiert und was auch ein Zeichen braucht. Denn in der Gesellschaft und in den Medien ist alles polarisiert, segmentiert und geht durcheinander und im Internet schon gar ist es sehr, sehr diffus. Und deswegen ist so ein Zeichen, das diesen Rahmen wiederherstellt und auch so etwas wie ein Kristallisationspunkt oder ein Ankerpunkt ist, vielleicht auch für die Aufmerksamkeit und für das Innehalten, einfach entscheidend für das, was Frau Bausewein so schön als eine Form der Verarbeitung oder Therapie angesprochen hat, eben als ein Prozess, der anfängt, der wichtig ist, ernst genommen wird und für alle gilt.
Frau Bausewein, was sagen Sie?
Ich sage jetzt mal ganz spontan und wahrscheinlich fast trivial, wir sind als Nation betroffen und so wie Frau Aßmann sagt, natürlich auch als Europäer und letztlich weltweit, aber wir sind als Nation betroffen. Es ist auch nicht nur eine Region, die jetzt besonders betroffen ist oder eine Stadt, wie das ja zum Beispiel bei anderen Formen von Katastrophen auch mal sein kann, sondern wir sind als Nation betroffen und ich glaube, dass das auch, wie schon gesagt, wir hatten eigentlich die letzten Jahre, Jahrzehnte ja nicht solche Ausnahmesituationen und für viele von uns ist das überhaupt das allererste Mal. Und von daher glaube ich, dass es schon auch gut ist, das auch auf dieser Ebene, auf der nationalen Ebene auch anzubieten oder wahrzunehmen vom Bewusstsein her. Ein Stück weit, um auch diesen, ja, zu individuellen Insellösungen und da würde ich jetzt wirklich runtergehen bis zu den Betroffenen und den Familien, die ja ein Stück weit allein gelassen oder allein sind aktuell mit ihrer Trauer, eben die klassischen Formen der Trauerbewältigung auch deutlich erschwert sind und dass das eben auch ein Signal sein kann, es sind auch viele andere betroffen, also sie sind damit nicht alleine und es gibt auch ganz viele Menschen eine große, sage ich es auch nochmal, Solidarität sozusagen untereinander, sodass ich glaube, wir sind in Deutschland betroffen und von daher darf es und soll es auch ein deutsches Gedenken diesbezüglich geben.
Herr Thiessen.
Also ich glaube, nationales Gedenken kann ein wichtiger Anstoß sein, sowohl nach unten, also in die Region, als auch, und das ist, glaube ich, fast noch wichtiger, in die Welt. Wir reden hier von einer Pandemie, also von einem globalen Phänomen. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir auch eine Erinnerung haben, die ein Bewusstsein für die weltweite Verletzlichkeit aufmacht. Das hat auch damit zu tun, dass wir eben für künftige Pandemien einfach nur gewappnet sind, wenn wir uns daran erinnern, dass wir alle miteinander zusammenhängen und dass eine Pandemie eben nicht nur den Einzelnen oder die Nation trifft, sondern immer die ganze Welt. Also wenn Viren so leicht alle nationalen Grenzen überschreiten, dann sollte das unsere Erinnerung, glaube ich, erst recht tun. Und dafür kann, glaube ich, das Gedenken jetzt einen wichtigen Anstoß geben.
Trauer in der Pandemie. Wie sollen wir der Opfer gedenken? Das war unser Thema in diesem SWR2-Forum. Es diskutierten die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann, die Palliativmedizinerin Claudia Bausewein und der Historiker Malte Thiessen. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für Ihre engagierte Teilnahme. Am Mikrofon war Doris Maul.